Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung. Andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft. Und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben.
Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zur 17. Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung, der Ursprung des Misserfolgs. Während der bisherigen Episoden haben Sie eine meiner zentralen Überzeugungen bereits kennengelernt. Vertrauen ist die Voraussetzung für Erfolg. Heute werde ich Ihnen erzählen, wie ich zu der Überzeugung komme, dass Vertrauen die Voraussetzung für Erfolg ist. Natürlich gibt es noch weitere Voraussetzungen für Erfolg, aber keine andere halte ich für derart entscheidend wie das Vertrauen. Denn meiner Erfahrung nach, wenn ich mir mein Leben anschaue, das meiner Kunden, unsere Gesellschaft und die anderen Gesellschaften auf diesem Planeten, stelle ich fest, dass begründetes Vertrauen eine unverzichtbare Voraussetzung für jede Art von Erfolg ist. In dieser Episode werde ich allerdings nicht auf den Erfolg selbst, sondern im Gegenteil auf den Ursprung des Misserfolgs fokussieren. Das tue ich, weil ich glaube, dadurch wird klar, was für den Erfolg vom Grundsatz her, also prinzipiell, erforderlich ist. Ich beginne mit einer Frage. Was ist überhaupt Erfolg? Erfolg hat häufig, gerade im Business, mit Geld zu tun. Das muss aber gar nicht sein. Erfolg kann sich durchaus auch um das ganz persönliche Leben drehen, um Beziehungen, beispielsweise zu Freunden, zu Nachbarn oder um die große Liebe. Oft erleben wir auch die Anerkennung und Wertschätzung anderer als Erfolg. Eine Gemeinsamkeit allen Erfolges ist die sich daraufhin einstellende Zufriedenheit. Die persönliche Zufriedenheit bei persönlichem Erfolg, die gemeinschaftliche Zufriedenheit bei gemeinschaftlichem Erfolg. Als Erfolg betrachten wir, wenn wir das, was wir erreichen wollen, auch tatsächlich erreicht haben. Und wenn wir das, was wir wollen, nicht erreichen, nennen wir das Misserfolg. Was aber ist der Ursprung dieses Misserfolgs? Im persönlichen Leben liegt es manchmal daran, dass man nicht so handelt, wie man handeln sollte. Das basiert natürlich darauf, dass man die Wirklichkeit nicht vollständig wahrnimmt und deshalb auch nicht wirklichkeitsnah denkt, dass man die vorwiegend vom Urmenschen gesteuerten Gedanken nicht auf ihre Tauglichkeit hin überprüft. In Liebesbeziehungen liegt es daran, unter anderem, dass einer lügt, dass er nicht treu ist, den anderen dann doch nicht mag vielleicht. Unter Freunden, dass der eine den anderen enttäuscht, unter Nachbarn, dass der eine zu laut ist. Im Business, dass Termine oder die vereinbarte Qualität nicht eingehalten werden, dass der Wettbewerb schneller war, dass man falsche Entscheidungen getroffen hat. Auch wenn das hier nur ein kleiner Ausschnitt der Gründe für Misserfolge ist, haben sie alle eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Nenner. Misserfolg hat tatsächlich, zumindest meiner Meinung nach, nur einen einzigen Ursprung. Da dieser Ursprung kein einfacher Ursache-Wirkungsmechanismus ist, tasten wir uns mit einem verständnisfördernden Umweg an diesen einen Ursprung heran. Der Umweg führt uns zunächst zu einem Aspekt des von mir entwickelten Zirkuszeltmodells. Besser gesagt, er führt uns zu einem Requisit im Zirkuszelt. Das Zirkuszelt selbst steht für das menschliche Gehirn. Ich werde es in der nächsten Episode vorstellen. Das Requisit, um das es hier geht, ist eine Pflanze. Eine Topfpflanze. Sie kann bis zu einem Meter groß werden. Diese Pflanze steht für das Vertrauen. Ist Ihre Vertrauenspflanze in Ihrem Zirkuszelt, sprich in Ihrem Kopf, in Ihrem Gehirn, wenn Sie an mich denken, bei 80 Zentimetern, ist nach diesem Modell Ihr Vertrauen mir gegenüber bei 80%. Schauen Sie sich, wenn Sie an mich denken, Ihre Vertrauenspflanze an und sehen vor Ihrem geistigen Auge nur einen leeren Topf, haben Sie kein Vertrauen zu mir. Nehmen wir, weil wir das mit dem Misserfolg klären wollen, an, Ihre Vertrauenspflanze sei in Bezug auf meine Zuverlässigkeit 60 Zentimeter hoch. Nun vereinbaren wir beide, Sie und ich, ein Treffen. Sagen wir treffen uns morgen um 12 Uhr am Bahnhof. Sie sind pünktlich, ich hingegen erscheine nicht und bin auch gar nicht zu erreichen. Was glauben Sie, wird mit Ihrer Pflanze des Vertrauens geschehen? Weit mehr als 80% der Menschen, mit denen ich zu tun habe, antworten auf diese Frage, sie würde kleiner. Bei manchem ist die Pflanze in diesem Beispiel allerdings auch bereits schon eingegangen. Nehmen wir mal an, ich würde mich am Abend dieses Tages unserer durch meine Abwesenheit gescheiterten Verabredung bei Ihnen melden. Ich böte Ihnen eine glaubwürdige Erklärung für mein Nichterscheinen an und Ihre Pflanze wäre nun bei 40 Zentimetern. Wir verabreden uns für den Folgetag erneut am Bahnhof. Es ist wie beim letzten Mal. Sie sind da, ich nicht. Daraufhin wird Ihre Pflanze weiter schrumpfen. Wie weit? Das können nur Sie sagen. Zwischenfrage. Wie oft, glauben Sie, muss ich pünktlich zu einer Verabredung mit Ihnen, vorausgesetzt Sie brechen den Kontakt nicht vollständig zu mir ab, erscheinen, damit Ihre Pflanze, wenn Sie an mich denken, wieder die ursprüngliche Höhe von 60 Zentimetern erreicht? Einmal? Zweimal? Wohl eher nicht. Experimente zeigen, dass das Verhältnis zwischen der Reduzierung und dem Zuwachs von Vertrauen nicht 1:1 ist. Natürlich nicht. Das spüren Sie selbst, das haben Sie selbst schon erlebt. Experimente zeigen, dass das Verhältnis zwischen der Reduzierung und dem Zuwachs von Vertrauen etwa 5:1, manche sagen auch 7:1 beträgt. Dieses Verhältnis kann auch noch größer sein. Das ist individuell vollkommen unterschiedlich. Interessanterweise ist 5:1 genau das, was auch die Pareto-Regel sagt. Noch eine Zwischenfrage. Können Sie bewusst darüber entscheiden, ob Sie mir vertrauen oder nicht? Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie uns allen. Wir können nicht bewusst festlegen, wie hoch oder niedrig unser Vertrauen gegenüber einer anderen Person oder gegenüber einer Sache ist. Falls Sie mir beispielsweise nicht vertrauen sollten, sich aber bewusst dafür entscheiden wollten, wenn Sie das überhaupt könnten, mir zu vertrauen, würde Ihr Urmensch im Rucksack alles daran setzen, dass Sie sich derart schlecht fühlen, dass Sie das mit dem unbegründeten Vertrauen mir gegenüber dann doch lieber lassen werden. Wir können also gar nicht bewusst entscheiden, ob und wem wir inwieweit vertrauen. Die Entscheidung darüber obliegt nämlich unserem Urmenschen, also unserem Unbewussten. Nun kommen wir zum Kern. Wenn wir Vereinbarungen treffen, so wie wir, als wir uns für ein Treffen am Bahnhof verabredeten, entsteht in uns etwas, was wir Erwartung nennen. Es entsteht die Erwartung, dass der andere das tut, was er angekündigt hat, beziehungsweise das tut, was Sie mit ihm vereinbart haben. Ob und inwieweit diese Erwartung tatsächlich gehegt wird, ist ebenfalls etwas, was unser Urmensch entscheidet. Und das ist der Ursprung des Misserfolgs. Nicht erfüllte Erwartungen. Nicht erfüllte Erwartungen führen dazu, dass unsere Vertrauenspflanze kleiner wird oder gar verschwindet. Dabei ist es übrigens gleich, ob es sich um Selbstvertrauen, Vertrauen in andere Menschen oder das Vertrauen in das Leben handelt. Die Wirkung ist stets ein und dieselbe. das Vertrauen zu dem, was da gerade im Fokus steht, sinkt, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Wenn das Vertrauen gegenüber einem anderen oder einer Sache allerdings gering ist, ist auch unsere Motivation gering, uns für den im Fokus stehenden Menschen oder die im Fokus stehende Sache zu engagieren. Da mit sinkender Motivation, mit sinkendem Engagement auch unsere eigene Zuverlässigkeit nachlässt, wird das auch das Vertrauen der anderen in uns schwächen und so wird der Erfolg, wie eigentlich erwartet und erhofft, nicht eintreten können. Sie merken, das ist eine Kreisfunktion. Eins greift ins andere. Daran erkennt man, wie Sie wissen, ein System. Deshalb ist Vertrauen die Voraussetzung für Erfolg. Deshalb ist geringes oder gar kein Vertrauen die Garantie für Misserfolg. Bitte beachten Sie, wenn ich hier Vertrauen sage, meine ich kein blindes, sondern ich meine stets begründetes Vertrauen. Anmerkung: Natürlich müssen wir bei den Erwartungen zwischen wirklichkeitsbezogenen und wirklichkeitsfernen Erwartungen unterscheiden. Nehmen wir als Beispiel die Gerechtigkeit aus der vorherigen Episode. Meine Erfahrung zeigt mir, dass Gerechtigkeit zu erwarten zwar eine weit verbreitete, dennoch eine wirklichkeitsferne, eine wirklichkeitsfremde Erwartung ist. Aber was kann man tun, wenn man eine wirklichkeitsferne Erwartung hegt? Oder wenn jemand anders eine wirklichkeitsferne Erwartung hegt? Die Antwort heißt Bildung. Das ist die Aneignung bzw. die Weitergabe von relevantem Wissen. Das ist das, was wir hier machen. Denn erst wenn uns bewusst ist, und das geschieht meist, wenn Wissen verstanden wird, können wir wirklichkeitsferne Erwartungen auflösen und in wirklichkeitsnahe Erwartungen wandeln. Beispiel: Erst wenn der Chef festgestellt hat, dass sein neuer Mitarbeiter wirklichkeitsferne Erwartungen hegt, kann er ihn, dadurch, dass der Mitarbeiter sein Bewusstsein über relevante Zusammenhänge erweitert, davon abbringen, auf die Erfüllung der wirklichkeitsfernen Erwartungen weiterhin zu hoffen. Erst wenn dem Mitarbeiter die Wirklichkeitsferne seiner eigenen Erwartungen tatsächlich bewusst sind, wenn er verstanden hat, warum das so ist, kann er seine Erwartungen durch eigenes Denken an die Wirklichkeit anpassen. Erst wenn Erwartungen bewusst sind, können sie verändert werden. Erst wenn wir nach den Erwartungen der anderen fragen oder erst nachdem wir an ihrem Verhalten bemerken, welche Erwartungen sie hegen, können wir uns auf sie einstellen und dem anderen das Wissen vermitteln, dass er selbst darauf kommen kann, durch eigenes Denken darauf kommen kann, dass die wirklichkeitsfernen Erwartungen naturgemäß nicht erfüllt werden können. Erst nachdem das geschehen ist, wird die Pflanze des Vertrauens wachsen können. Das aber nur theoretisch, denn auch Pflanzen brauchen Nahrung. Mehr dazu erfahren Sie beim Thema Motivation. Nun zu Ihnen persönlich, zu Ihrem Selbstvertrauen. Nehmen wir mal an, unser Urmensch im Rucksack würde sich in sozialen Situationen so verhalten, wie ich das beschrieben habe bisher. Nehmen wir weiterhin an, Sie selbst würden zumindest aus einem bewussten Intellekt und dem Urmenschen im Rucksack bestehen. Na klar, das ist eine sehr, sehr starke Vereinfachung, aber wir tun einfach mal so, als bestünden Sie nur aus diesen beiden Aspekten, bewusster Intellekt und Urmensch im Rucksack. Wie können Sie Ihr Selbstvertrauen stärken? Was müssen Sie tun, um es zu schwächen? Haben Sie sich zum Jahreswechsel wieder einmal etwas vorgenommen, was Sie anschließend nicht eingehalten haben? Haben Sie also wieder einmal eine Vereinbarung mit sich selbst getroffen und sie dann nicht eingehalten? Haben Sie Ihre Erwartungen, die Ihr Urmensch aufgrund der getroffenen Vereinbarung mit sich selbst hat, erfüllt? Wie ist das eigentlich bei Ihren Verabredungen? Sind Sie pünktlich? Was glauben Sie, denkt Ihr Urmensch darüber, wenn Sie nicht pünktlich sind? Wie ist das eigentlich mit Ihrem Lebensziel? Sind Sie tatsächlich auch für andere und für Ihren Urmenschen erkennbar auf einem guten Weg dorthin? Inwieweit halten Sie sich an das, was Sie sich vorgenommen haben? Anhand Ihrer eigenen Antworten auf diese Fragen können Sie sehen, inwieweit Sie Ihr eigenes Selbstvertrauen weiter aufbauen können. Natürlich, bitte fühlen Sie sich frei darin, auch alles so zu lassen, wie es ist. Vielleicht fragen Sie sich im Moment, was ist eigentlich mit den vielen Menschen, die vor Selbstvertrauen nur so strotzen und dennoch die Vereinbarung mit sich selbst und mit anderen nicht einhalten? Ich halte es für möglich, dass Sie, wenn Sie sich das wirklich gerade gefragt haben, Selbstvertrauen mit Selbstwertgefühl verwechseln. Denn sicher sind die Leute, an die Sie gerade dachten, von denen Sie bisher annahmen, sie hätten ein hohes Selbstvertrauen, zumindest von ihrer Tendenz her übersicher. Erinnern Sie sich noch, welche Vermutung ich diesbezüglich in der Episode »Die innere Haltung und Ist du Freunde« äußerte? Könnte es sein, dass diese Leute so wenig intelligent sind, dass sie gar nicht merken, dass sie nicht intelligent sind? Denn zumindest meiner Erfahrung nach nimmt mit zunehmender Intelligenz das Selbstwertgefühl ab. Und das gerade deshalb, weil jemand, der viel nachdenkt, nicht immer weiß, wie er seine Gedanken auf ihre Wirklichkeitsnähe überprüfen kann. Und wenn man das nicht tut, kommen einem in der Regel viele Gedanken in den Kopf, die einen selbst verunsichern. Denn man erlebt sich nicht selbst von außen, fühlt aber seine eigenen intensiven Gefühle, die durch die eigenen Gedanken hervorgerufen werden, sieht die anderen aber einwandfrei und deutlich und bekommt allerdings nichts von ihren Gedanken und ihren Gefühlen mit. Da kann leichter Eindruck entstehen, dass jemand, der aufgrund fehlender oder nur geringer Reflexionsfähigkeit deutlich selbstbewusster wirkt, er hat aber unter Umständen einfach nur ein höheres Selbstwertgefühl. Und das, weil er nicht so viel mitbekommt und weil er nicht so viel nachdenkt. Ich sagte es bereits, als wir bei der Wahrnehmung waren. Mit ihr, der Wahrnehmung, fängt nämlich alles an. Alles beginnt hier. Und schauen Sie sich mal diese Menschen mit dem überhöhten Selbstwertgefühl genau an. Manche bekommen nicht mal mit, dass sie Erwartungen nicht erfüllen, dass sie sich selbst nicht vertrauen können. Was meinen Sie, bekommen die Menschen, die Sie diesbezüglich gerade im Kopf haben, wirklich so viel mit wie Sie? Nun aber schauen Sie sich um in Ihrer Welt und überprüfen das, was ich hier sagte. Glauben Sie mir nicht einfach, vertrauen Sie mir nicht einfach, seien Sie kritisch, denn ich gucke auch nur aus meinen Augen und kann mich mindestens genauso leicht täuschen wie Sie. Betrachten Sie beispielsweise erfolglose Menschen und vergleichen Sie sie mit den Erfolgreichen. Und das unabhängig von deren Auftreten und unabhängig von den Geschichten, die sie vor sich hertragen. Bitte beachten Sie, und entschuldigen Sie, wenn ich mich diesbezüglich so oft wiederhole, beachten Sie, dass wir uns in Systemen befinden, dass es hier keine einfachen Ursache-Wirkungszusammenhänge gibt, dass es keine 100% gibt. Sie werden also immer bei all Ihren Beobachtungen auch Ausnahmen bemerken. Aber nun wieder mal zurück zu Ihrem Wirklichkeitscheck. Vergleichen Sie auch gerne Länder und Volkswirtschaften. Welche Länder sind sozial wie auch wirtschaftlich erfolgreicher? Solche, in denen die Bürger sich vertrauen können, zum Beispiel, weil sie sich zuverlässig, also so wie erwartet, verhalten, oder solche, in denen auf das, was andere erwarten, weniger großen Wert gelegt wird? Welche Länder werden wohl in Zukunft wirtschaftlich und sozial zumindest recht wahrscheinlich erfolgreicher sein? Solche, in denen der Staat konsequent darauf achtet, dass die vereinbarten Regeln eingehalten werden? Oder solche, die, wie es hier bei uns zurzeit zumindest mir erscheint, weniger darauf achten, beziehungsweise sogar selbst ihre eigenen selbstgemachten Gesetze brechen? Natürlich kommt es dabei auch darauf an, inwieweit die Bürger dieses Landes die Regeln und Gesetze für angemessen, für sinnvoll halten. Das wiederum ist auch davon abhängig, inwieweit die Bürger selbst in einem demokratischen Prozess daran beteiligt worden sind, die Gesetze und Regeln mitzugestalten. Da ich glaube, mit diesen Aussagen ein neues Fass aufgemacht zu haben, in meinem nächsten, nach Abschluss dieses Podcasts folgenden Podcast, wird es um Demokratie und Politik gehen. Denn auch da, so glaube ich, gibt es viel Relevantes, was nicht nur wir Bürger, sondern auch unsere Politiker wissen sollten. Den Zusammenhang von erfüllten Erwartungen, Vertrauen und Erfolg ebenso wie den Zusammenhang von unerfüllten Erwartungen, Vertrauen und Misserfolg habe ich hier hoffentlich so darstellen können, dass Sie diese Informationen, die anscheinend weder die Entscheider in der Industrie noch die in der Politik kennen, dass Sie die weitertragen und verbreiten können. Abschließend nun die Zusammenfassung. Berechtigtes Vertrauen ist die Voraussetzung für Erfolg. Berechtigtes Vertrauen entsteht, wenn Erwartungen erfüllt werden. Diese müssen natürlich wirklichkeitsnah sein. Wenn nicht, bitte decken Sie diese einschränkenden Erwartungen auf und besorgen sich bzw. vermitteln das erforderliche Wissen, damit die betreffenden Erwartungsträger selbst ihre wirklichkeitsfernen Erwartungen auflösen und in wirklichkeitsnahe Erwartungen wandeln können. Misstrauen entsteht, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Misserfolg entsteht durch Misstrauen. Oder kein Vertrauen, kein Erfolg. Dabei ist es egal, ob es sich um einen einzelnen Menschen, um ein Team, ein Unternehmen oder um eine Gesellschaft handelt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Zeit für sich selbst, für Ihren persönlichen Erfolg, für Ihre persönliche Entwicklung hier mit mir verbringen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich, dass Sie selber denken. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Goldbeck.